Wann hast du das letzte Mal etwas wiedergefunden, von dem du vielleicht gar nicht wusstest, dass du es überhaupt noch hattest? Und wie ging es dir in diesem Moment? Vielleicht so eine Mischung aus Überraschung und Freude, wenn es was Gutes ist und nichts, wo man gedacht hat, man ist es hoffentlich endlich schon losgeworden. So eine positive, ähnliche Entdeckung, dass auf einmal wieder etwas entdeckt wird, wo man gar nicht mehr genau wusste, was genau ist das und was hat das mit mir zu tun? Darum geht es im Predigttext für heute. Es geht um so einen Neuaufbruch durch eine Neuentdeckung. Und das ist heute das vorerst vorletzte Mal, also nächste Woche nochmal, heute und nächste Woche, dass wir nochmal Texte aus dem Nehemia-Buch uns anschauen. Und in den vergangenen beiden Predigten, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, da ging es ja jeweils um Widerstände. Widerstände gegen diesen Bau der Mauer, Widerstände von außen, Potenzial von innen, was dieses Projekt hätte hindern können, aber dann eben auch dieses Fazit, damit sind wir letztes Mal geendet, die Mauer wurde nach 52 Tagen fertig. Das Projekt ist abgeschlossen, Nehemia hat sein Ziel erreicht. Soweit so gut, könnte man sagen. Aber das Buch Nehemia hat noch einige Kapitel, also dass die Mauer fertig ist, das steht schon im 6. Kapitel. Und dann guckt man ein bisschen weiter und merkt, das geht irgendwie noch bis Kapitel 13. Und das zeigt schon so, da kommt also irgendwie noch mehr. Ja, wir werden die nicht alle anschauen, aber trotzdem bleibt ja die Frage, ist nicht eigentlich alles geregelt? Was braucht dieses Volk jetzt eigentlich noch? Der Predigttext handelt von dieser Neu- oder Wiederentdeckung. Und der Predigttext beginnt damit, dass das Volk Sehnsucht hat danach, noch mehr zu entdecken und noch mehr zu hören. Der Predigttext beginnt mit dem Wunsch nach Gottes Wort, danach, dass Gott redet, so wie wir das gerade gesungen haben in dem letzten Lied. Den Wunsch, Gottes Stimme zu hören, vielleicht klingt es ein bisschen altmodisch, ein bisschen altertümlich, aber ich finde den Gedanken in dem Buchzusammenhang total spannend, dass es offensichtlich diesem Volk nicht gereicht hat zu sagen, wir haben doch jetzt unsere äußere Sicherheit gewonnen. Die äußeren Verhältnisse, die sind jetzt wieder geklärt, das ist alles geregelt, die Feinde, die sind jetzt vor der Mauer und es ist geregelt, wie die Tore geschlossen werden, ist doch eigentlich alles gut. Offensichtlich ist da dieses Bewusstsein, nein, es braucht neben dieser äußeren Sicherheit, es braucht noch etwas für den inneren Menschen. Und diesen Gedanken, den teile ich einfach zu Anfang schon mal, dass du den vielleicht auch zulassen kannst oder mal so diese Frage, ja, was gibt mir die Sicherheit in meinem Leben und könnte es da vielleicht noch mehr geben oder könnte es da vielleicht noch mehr brauchen, als nur, dass ich so meine 4 Wände habe und mein sicheres Auskommen oder die familiären Strukturen, das Materielle, das wir haben. Könnte es da vielleicht noch mehr brauchen? Vielleicht bist du auch deshalb genau hier, weil du das weißt und weil du darauf vertraust und weil du sagst, ja, ich brauche dieses Meer, ich brauche noch Nahrung für den inneren Menschen, ich brauche einen anderen Anker, wo ich mich festmachen kann und ich weiß es. Oder aber weil du sagst, ja, ich weiß es noch nicht so genau, aber ich habe den Eindruck an dieser Sache mit Gott, da könnte eben etwas dran sein und das könnte genau so ein Halt sein. Ganz egal, wie wir da drauf schauen, ich lade uns ein, von dieser Entdeckung, die das Volk damals gemacht hat, zu lernen. Und auf Gottes Wort auch heute Morgen zu hören, auf diesen Bericht aus dem Nehemia-Buch als Gottes Wort an uns. Aus Nehemia 8, die Verse 1 bis 12. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am 1. Tage des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm Mattitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zechaja und Meschulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeschua, Bani, Sherebja, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan, Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin und zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Von Gottes Wort gepackt, neues Wagen. Womit fängt es an hier in diesem Volk? Es beginnt damit, dass das Volk Gottes Wort als Gottes Wort schätzt. Oder wie wir heute sagen können, dass wir die Bibel als Gottes Wort schätzen. Und ich finde es spannend, dass was hier beschrieben wird, das ist ja so ein bisschen ein erster Bericht über so einen Gottesdienst im Alten Testament. Da gibt es auch die verschiedenen Elemente und jemand redet von vorne und die Gemeinde antwortet und man betet gemeinsam und man steht auf und setzt sich wieder hin. Kein spektakuläres Programm, sondern das gemeinsame Hören und der Wunsch, Gottes Stimme aus dem, was er gesagt hat, zu hören. Und dann kommt die Bitte an den Schriftgelehrten Esra, dieses Gesetzbuch zu holen. Das ist insofern spannend, dass es zumindest in dieser Zeit dann offensichtlich schriftliche Aufzeichnungen gab. Das bedeutet nicht, dass Esra das alles erst sich in dieser Zeit zusammengeschrieben hat, wie manche sagen, aber es bedeutet zumindest, dass es damals schon aufgezeichnete Dinge über die Gesetze Gottes gab. Und das Volk kommt zusammen und es hat diese Sehnsucht, nicht nur nach Gemeinschaft, ja, das finde ich auch spannend. Hier wird beschrieben, wie ein Mann, Männer, Frauen und alle, die es verstehen konnten, also auch Kinder vermutlich schon, kommen zusammen, aber sie haben die Sehnsucht danach, etwas von Gott zu hören. Sie haben die Sehnsucht danach, neue Ausrichtung für ihr Leben zu bekommen. Und mich packen diese Geschichten deshalb immer wieder, weil sie mich zuallererst selbst so in Frage stellen. Und meine Erwartung, die ich habe, wenn ich dieses Wort Gottes lese. Wir haben heute nicht mehr nur die 5 Bücher Mose oder das Alte Testament, wir haben die ganze Bibel. Wir haben sie verfügbar in zig Sprachen und mittlerweile auch in unzähligen deutschen Übersetzungen. Man kann sie sich vorlesen lassen, es gibt Ressourcen, die sie mir erklären. Und wie steht es mit meiner Sehnsucht? Hast du so diese Sehnsucht danach, mehr zu hören, schon mal gespürt? Oder wann hast du sie das letzte Mal gespürt? Ist es nicht gerade die Fülle an Angeboten, die uns manchmal auch so satt machen kann? Und dieser Sättigungseffekt tritt nicht ein, weil wir es so viel lesen und denken dann, na, wir haben jetzt genügend gehört, sondern weil es irgendwie so normal ist, dass wir da ein Buch haben, in dem wir lesen. Und weil wir uns gar nicht mehr bewusst machen, da möchte Gott zu uns reden. Ja, und wir haben das in unsere Gemeindewerte reingeschrieben. Wir wollen uns auf die Bibel gründen, aber das bedeutet ja auch noch lange nicht, dass wir es deshalb automatisch leben. Und an der Stelle können wir vielleicht alle nochmal einen Schritt zurücktreten, denn ich weiß nicht, welche Erfahrungen du bisher auch mit der Bibel, mit Gottes Wort gemacht hast, vielleicht auch mit der Möglichkeit, sich selber damit auseinanderzusetzen. Vielleicht gehört es für dich von klein auf dazu. Und du hast es kennengelernt zu Hause, dass es irgendwie so normal ist. Vielleicht hast du es aber auch irgendwann mal versucht, weil du irgendwie im Jugendkreis gelernt hast, das ist gut. Und dann ist man irgendwie ein bisschen dran gescheitert, weil es so zäh und so mühsam war. Oder vielleicht waren es die Vorurteile der Mitschüler oder des Religionslehrers bis hin zu kritischen Zeitungsartikeln, die es dir irgendwie schwer gemacht haben, einen Zugang zu diesem Wort Gottes zu finden. Und du denkst, boah, das ist ein Buch mit 7 Siegeln und bevor ich mir das antue, dann lese ich lieber irgendwas Einfacheres. Wo soll ich da nur anfangen? Wie soll ich das verstehen? Und ja, das kann es geben. Alle diese Punkte kann es geben und wir überlegen später noch, was kann man dem vielleicht auch entgegensetzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle eine Grundfrage für uns zu klären. Und die verändert den Blick ganz zentral. Was ist dieses Wort Gottes für uns? Ist es ein spannendes Buch, so wie wir sonst auch etliche spannende Bücher lesen können, oder haben wir tatsächlich die Erwartung, dass anders als durch den spannendsten Roman hier Gott zu uns redet? Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der ein Interesse daran hat, uns das mitzuteilen, was wichtig für uns ist. Dass wir hier das lesen, was er damals Menschen aufs Herz gelegt hat, weil es ihm offensichtlich wichtig war, dass uns das erhalten bleibt. Und wenn wir das ernst nehmen, dann wird dieses Buch eine andere Wertigkeit bekommen. Dann können wir es nicht einfach links liegen lassen. Ich habe mich selbst wieder so ein bisschen dabei ertappt, wie schnell wir das als so normal hinnehmen, als wir vor 2 Wochen oder 3 Wochen, vor einigen Wochen, wie auch immer, mit dem biblischen Unterricht die Ausstellung über verfolgte Christen in Schöffengrund besucht haben. Hier ganz in der Nähe. Kleiner Werbeblock, sehr empfehlenswert, vielleicht auch mal als Hauskreisaktion oder Hauskreisausflug. Und da gibt es verschiedene Stationen, wie Christen in anderen Ländern leben. Und es gibt auch eine Station, da geht es um die Christen in Nordkorea. Und der Punkt, der mich gepackt hat, wo ich gemerkt habe, jetzt haben sie mich tatsächlich auch erwischt, war diese einfache Frage, warum haben eigentlich diese kommunistischen Machthaber in Nordkorea, die an keine höhere Existenz glauben, die ein streng naturalistisches Weltbild haben, warum haben die eine solche Angst vor diesem Buch, dass sie es verbieten, dass es bei Strafe verboten ist, Bibelteile zu haben? Warum können die nicht einfach sagen, naja, ist doch ein altes Buch, das wird sich schon überleben und das lesen noch die alten Leute, was soll das unserem überlegenen System schon anhaben? Haben diese Menschen vielleicht manchmal mehr Ahnung von der Kraft, die in diesem Buch steckt, als wir, die wir es so gewohnt sind? Diese revolutionären Kraft, wo sie merken, das könnte unserem System schaden, wenn das und das Volk kommt. Und es hat mich ertappt, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn selbst diese Parteifunktionäre so einen Respekt vor der Kraft haben, die in diesem Buch steckt, warum bin ich da selbst oft so gleichgültig? Ich habe noch ein zweites Zitat mitgebracht von jemand, der jetzt nicht unbedingt ein Kronzeuge für solide Theologie ist, nämlich von Mahatma Gandhi. Und der hat die Christen beobachtet und der hat den Christen etwas ins Stammbuch geschrieben. Und er hat den Christen mal gesagt, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, mit die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Manchmal sind die Kinder dieser Welt klüger als die Kinder des Lichts, wie Jesus schon gesagt hat. Und es ist wichtig, dass es mir nicht um Bücherverehrung geht. Ja? Es geht mir nicht um Bücherverehrung, sondern es geht mir um den lebendigen Gott, dessen Stimme wir in diesem Buch finden, der dahinter steckt, der auf diesem Weg zu uns reden will. Was wüssten wir über Gott, wenn er nicht geredet hätte? Was für ein Vorrecht, dass wir es nachlesen können. Um diese Herzenshaltung geht es, so wie damals das Volk, diese Erwartung zu haben, rechne ich damit, dass Gott redet auf diesem Weg. Und habe ich das Bewusstsein, dass ich es brauche. Dass die Menschen damals, die haben das gemerkt, wir brauchen diese Korrektur, wir brauchen diese innere Neuausrichtung. Und was immer deine Vorgeschichte so mit dem Wort Gottes ist, was immer auch andere dazu sagen, vielleicht kannst du diese Vorurteile mal beiseite lassen und nochmal neu hinhören. Und natürlich, nicht automatisch werden wir deshalb immer so ein besonderes Erlebnis haben, wie das Volk Israel es damals in dieser Situation hatte. Aber es gibt vielleicht Dinge, die das befördern und die das befeuern, dass das möglich ist. Und das ist der zweite Gedanke und das kommt in diesem Text auch zum Ausdruck. Wir müssen die Bibel mit der richtigen Perspektive lesen. Ja, Bibellesen kann herausfordernd sein, das kann auch schwierig sein. Und natürlich werde ich da auch manches nicht verstehen. Ich verstehe auch nicht alles. Und es war damals auch so. Und deshalb wird es erklärt, deshalb wird es ausgelegt. Deshalb gibt es die, die schon ein bisschen mehr Durchblick haben und die helfen denen, die vielleicht noch nicht ganz so erfahren sind. Und dann gibt es auf einmal das Erlebnis, das ist ja nichts Trockenes mehr. Das ist etwas, was mit unserem Leben zu tun hat. Das entdecken die Menschen damals. Die sind betroffen und merken, das ist Reden Gottes an uns. Und das passiert da, wo wir eben diese Erwartungshaltung haben, wo wir wirklich mit einem offenen Herzen und offenen Ohr hören, da trifft das Wort Gottes ins Herz. Und das ist ja hier so, es führt zu großer Betroffenheit, erst in die eine und dann in die andere Richtung. Die Menschen sind so getroffen, dass sie mehr als zu Tränen gerührt sind. Erst der Schmerz über das, wo sie merken, das ist Gottes Anspruch an uns, dem wir nicht genügt haben, und dann aber auch der Durchbruch zur Freude, sodass am Ende eine große Feier steht. Was kann uns dabei helfen, dass wir das erleben, dass die Bibel so trifft? Ja, ich kann das nicht automatisch machen und das wird nicht immer so sein. Ich kann mich an ähnliche Momente erinnern und trotzdem ist das natürlich nicht jedes Mal so, wenn ich die Bibel aufschlage und die Bibel lese. Aber das, was die Menschen damals hier so durchleben, diese verschiedenen Stationen von der Betroffenheit zur Freude, das zeigt, dass sie die Bibel und das Wort Gottes mit der richtigen Perspektive gelesen haben, dass sie merken, das ist ein Buch, das einen roten Faden hat, der uns mit auf so einen Weg nimmt. Und deshalb kann es eben auch hilfreich sein, gemeinsam das Wort Gottes zu lesen, um diesen roten Faden zu entdecken. Weil es sonst natürlich auch durchaus zäh sein kann. Wenn ich jetzt einfach so die Bibel nehme und schlage sie irgendwo auf, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich nicht alles verstehen werde. Also es gibt ja auch andere herausfordernde Bücher. Eines der anspruchsvolleren Bücher, die ich in den letzten Monaten, Jahren gelesen habe, das waren die Brüder Karamasow von Dostojewski. Und da gibt es da zig Charaktere mit russischen Namen und es klingt alles sehr ähnlich und Zwischenkapitel und Exkurse. Und ich kann natürlich nicht erwarten, wenn ich dieses Buch irgendwo in der Mitte aufschlage und ich schnappe mir irgendeinen Abschnitt daraus, dass ich sofort die Handlung verstehen werde, dass ich verstehen werde, worum es geht, dass ich weiß, wer sind die zentralen Figuren und was sind Nebenkapitel. Dazu muss ich den roten Faden in diesem Buch entdecken. Und so ist es eben auch bei der Bibel. Ich muss die richtige Perspektive haben. Und dann gibt es vielleicht Varianten, wie ich die Bibel lesen kann, die werden mir dabei nicht helfen. Und ich habe mal ein paar Varianten mitgebracht, die ein Pastor in seinem Buch so identifiziert hat, wie man die Bibel lesen kann, aber nicht lesen sollte. Ja, so der Wohlfühlansatz. Ich nehme die Bibel und ich schlage sie mal hier und mal da auf und gucke, was sind so die angenehmen Stellen, die ich mir vielleicht auf den Kalender drucken würde oder so, und wo ich sage, die tun mir irgendwie gut und den Rest, den lasse ich einfach irgendwie weg. Und er sagt, das führt zu seichtem Lesen. Dann lese ich nur noch so ein bisschen oberflächlich, aber dann werde ich nicht die ganze Botschaft erkennen. Oder ich nehme so den mürrischen Ansatz, ich habe gelernt, man soll die Bibel lesen, also lese ich sie halt und mache es aus Pflichtbewusstsein, um mich irgendwie einigermaßen gut zu fühlen. Und das führt zu so einem verbitterten Lesen. Das wird mir keine Freude bringen, wenn das nur so ein Pflichtbewusstsein und nicht mehr ist. Vielleicht wähle ich auch den Goldminenansatz und ich gucke mal hier und mal da, wie ich in so einer Goldmine schürfe, und ab und zu gucke ich mal, wo finde ich so ein Nugget, was mich irgendwie inspiriert, so ein kleines Körnchen, wo ich denke, ja, das klingt jetzt gut, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und dann wird es, wie er sagt, ein bisschen konfus, weil dann werde ich auch nicht den Zusammenhang entdecken. Manche sagen vielleicht, die Bibel ist so ein Heldenbuch, da sind lauter Heldengeschichten drin und dann sehe ich das und dann höre ich vielleicht noch, sei so wie David, sei so wie Paulus und wer auch immer. Und was passiert am Ende? Ich bin verzweifelt, weil ich merke, ich bin weder so wie David noch wie Paulus und schon gar nicht wie Jesus. Also ich werde verzweifeln, wenn ich das Gefühl habe, da sind die Vorbilder, denen ich irgendwie nacheifern muss. Da ist es natürlich leichter, ich nehme so den Regelkatalog-Ansatz, so wie die Schriftgelehrten schon damals, und ich identifiziere alle Regeln, die ich irgendwo da finde und sage, das muss ich jetzt einfach alles halten. Und das ist mein Gesetzbuch, die Bibel. Und wenn ich das alles richtig mache, dann geht es mir gut. Aber dann werde ich nicht besser enden als die Pharisäer damals. Denn dann werde ich mir die Regeln raussuchen, die mir leicht fallen. Dann werde ich mich gut fühlen und die anderen lasse ich vielleicht lieber auch unter den Tisch fallen. Und manche lesen die Bibel vielleicht auch einfach nur mit ihrer dogmatischen Brille, weil sie für die nächste dogmatische, theologische Diskussion irgendwo in der Gemeinde ein bisschen Munition brauchen, um den anderen mit möglichst vielen und guten Argumenten erledigen zu können und das eigene theologische System so aufrechtzuerhalten. Und es wird so ein kaltes Lesen. Ja, natürlich haben alle diese Ansätze eine gewisse Wahrheit und eine gewisse Berechtigung in sich. Aber die werden nicht dazu führen, dass ich so den roten Faden entdecke und dass ich auch sehe, worum geht es Gott in seinem Wort. Und wir müssen die Bibel als diese große Geschichte lesen, die Gott mit den Menschen vom Anfang bis zum Ende spannt und wo zwischendrin einiges kaputt geht und wir leiden heute noch drunter und wo sie uns immer wieder dahin führt, dass Gott sagt, aber ich möchte das wieder in Ordnung bringen und das, was du nicht tun kannst, das möchte ich für dich tun. Die Bibel führt darauf hin, dass es einen Retter gibt, den wir brauchen, ein Leben lang. Und sie zeigt dann, welche Auswirkungen es hat, wenn dieser Retter in unserem Leben Gestalt gewinnt und wie es weiterging, nachdem dieser Retter gekommen ist. Die Bibel will uns zu Jesus führen in verschiedenen Kapiteln, dass wir verstehen, dass wir ihn brauchen und was wir von ihm haben. Und dieser Text, den wir jetzt heute haben, aus Nehemia, ist natürlich vor Jesus. Und trotzdem gibt es ähnliche Prinzipien, die sich hier finden. Nämlich zuerst der Blick auf Gott und das, was Gottes Anspruch ist, wie es mal gedacht war, und dann der Blick auf seine Zusagen. Ja, warum weinen die Menschen? Sie sind getroffen von dem, was sie gehört haben, vielleicht zum ersten Mal nach langer Zeit, und sie merken, diesem Maßstab Gottes, dem genügen wir nicht. Und wenn das Gott ist, der so groß ist, und wenn das sein Anspruch ist, dann sind wir alle durchgefallen, dann haben wir keine Chance, dann ist Feierabend. Und sie sind bereit, das zu hören. Sie sind bereit, sich das sagen zu lassen. Sind wir bereit, dass Gottes Wort und dass Gott auch den Finger in unsere wunden Punkte, auf unsere wunden Punkte legen darf? Dass er aufdecken darf? Und sind wir bereit, uns davon wirklich treffen zu lassen? Die Bibel malt uns Gott vor Augen und gleichzeitig, dass wir nicht so sind wie er. Sie malt uns seinen Maßstab vor Augen und dass wir ihn nicht halten. Und wir müssen das aushalten. Und die kritischen Stellen nicht aussparen. Wir müssen bereit sein, uns auch von dieser äußeren Instanz etwas sagen zu lassen. Die Menschen sind zu Tode, könnte man sagen, getroffen. Sie sind berührt bis aufs Äußerste. Sie erkennen, wer sie sind und wer Gott ist. Und wenn man in die Kirchengeschichte schaut, dann sind diese Momente genau die Momente, die zu geistlichen Erneuerungsbewegungen geführt haben, wo Menschen erkannt haben, wer sie vor Gott sind und dann im zweiten Schritt, wer Gott für sie ist. Und ich glaube nicht, dass das hier nur so ein kurzes, emotionales Aufgewühltsein war. Und dann in diese Spannung rein, dann kommt der zweite Satz, dann kommt die gute Nachricht. Seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Warum sollen sie sich an Gott freuen? Warum ist die Freude an Gott ihre Stärke? Wir können uns an Gott freuen, weil er uns nicht nur seinen Anspruch, sondern auch seinen Zuspruch in seinem Wort weitergegeben hat. Die Freude an Gott, die unsere Stärke ist, das ist die Freude über Gnade, die Freude über Barmherzigkeit und Erlösung, die Freude über das Wissen, ich bin bei Gott trotzdem angenommen. Und wenn ich das verstehe, dann schenkt mir das Sicherheit, dann macht mich das frei von dem Urteil, was ich selbst immer über mich fälle, wenn ich meinen geistlichen Puls fühle. Das macht mich frei von dem Urteil, was andere über mich fällen, wo ich denke, ich muss ihnen etwas unter Beweis stellen. Und das macht mich auch frei von dem Urteil, das Gott über mich fällen müsste, wenn ich alleine versuche, seinem Maßstab zu genügen. Die Freude am Herrn ist diese Sicherheit, die ich habe, wenn ich weiß, ich bin von Gott angenommen, ich habe meine Identität in ihm gefunden. Und ich bin überzeugt, jeder Text in der Bibel in seinem größeren Zusammenhang zeigt mir etwas von der Notwendigkeit, dass ich diese Erlösung brauche oder von der Tatsache, dass diese Erlösung da ist. Und wo dieser Durchbruch erfolgt ist, da gibt es Grund zur Freude, da gibt es Grund zum Feiern und die richtige Perspektive, sie hilft dabei. Es gibt eine gute Nachricht, die uns zum Staunen bringen will. Und es ist natürlich klar, je weniger selbstverständlich die Erlösung ist, umso größer ist die Freude über die Erlösung. Deshalb braucht es beides. Und da merken wir, wie wichtig es ist, auch so die ganze Bibel zu lesen und nicht nur die angenehmen, für uns angenehmen Stellen. Nicht nur den Steinbruch, wo wir uns so das rausbrechen, was gerade für uns passt. Und wenn ich das entdecke, dann merke ich, dass die Bibel eben nicht nur ein altes, trockenes Buch ist. Und es wäre eigentlich fatal, sie links liegen zu lassen. Jemand hat gesagt, das wäre so ein bisschen wie ein Asthma-Patient, der um Luft ringt und dann das Angebot eines kostenlosen Beatmungsgerätes ausschlägt. Gott redet zu uns, er will uns mit seiner guten Nachricht aufbauen. Aber, und das ist das Dritte, es soll eben nicht nur etwas sein, was wir so dogmatisch, kognitiv irgendwie lesen, sondern es soll auch unser Leben prägen. Und auch das kommt hier im Text zum Ausdruck. Es ist nicht nur ein nettes Leseerlebnis, ein schöner Gottesdienst und danach gehen alle nach Hause und sagen, gut, dass wir das mal wieder gehört haben und jetzt machen wir so weiter wie vorher auch schon. Nein, die Menschen haben etwas gehört und dann wird das umgesetzt. Ja, dann wird geteilt, dann feiert man ein gemeinsames Fest und gibt denen ab, die weniger haben. Und dann geht es noch weiter, dass die am nächsten Tag kommen und sagen, Moment, wir haben da im Text gelesen, da gibt es bestimmte Feste, die uns erinnern sollen an Gottes Handeln. Haben wir Jahrzehnte, Jahrhunderte lang nicht gefeiert. Lass uns diese Feste wieder feiern. Sie wollen das umsetzen. Die Bibel soll nicht nur eine Sonntagsgeschichte sein. Gott will in unserem Alltag mitreden. Und manchmal ist es vielleicht leicht, die Dinge umzusetzen und manchmal ist es ein Kampf. Und es ist an der Stelle auch wieder so eine grundsätzliche Entscheidung. Möchte ich weiterkommen und weiter wachsen in meinem Glauben? Möchte ich mehr verstehen, warum es gut ist, dass wir diesen Gott haben? Dann werden wir nicht weiterkommen und weiter wachsen als das, was Gott über sich in der Bibel gesagt hat. Veränderung ist schwer, das weiß jeder, der es schon mal versucht hat. Und deswegen ist es gut, dass wir sagen, wir müssen Gott ans Werk lassen durch sein Wort und durch seinen Geist, dass er diese Veränderung mit bewirkt. Und wenn ich das möchte, dann ist es eben natürlich gut, diese Entscheidung zu treffen und Dinge auch zu einer guten Gewohnheit werden zu lassen. Und regelmäßig zu sagen, ja, ich setze mich diesem Wort Gottes aus. Und ja, das ist ein Kampf und das ist manchmal mühsam, aber die harte Realität, die ich bei mir selber beobachte, manchmal schmerzhaft, ist ja, was ich will, dafür nehme ich mir Zeit. Und was ich nicht will, da suche ich dann Ausreden. Oder wie jemand mal anders gesagt hat, der Herr kann nicht, wohnt meistens in der Will-nicht-Straße. Und dann ist es die erschreckende Beobachtung, für was ich mir alles Zeit nehme und wie viel Zeit in Nebensächlichkeiten verpufft. Ja, Gewohnheiten sind nicht alles, Gewohnheiten können sich auch totlaufen, aber Gewohnheiten sind hilfreich und sie müssen eingeübt werden. Und ich stehe hier nicht als der Experte, sondern als der, der sich gerne mit einreiht in die Schar derer, die mitlernen und die darum ringen wollen und die nicht aufhören wollen, auch diesen Kampf zu kämpfen, dass Gott in unser Leben hineinsprechen darf. Ich zitiere noch einmal den Pastor Dane Ortlund, der, finde ich, hat sehr gut zusammengefasst. Er hat geschrieben, mach die Bibel zu deinem wichtigsten täglichen Ritual. Mach sie zu einer Gewohnheit, ohne die der Tag nicht normal ist. Lass jedoch keinesfalls zu, dass daraus ein übermächtiges Gesetz wird, das dich verurteilt. Gottes Gunst wird nicht beeinträchtigt, wenn du deine Bibellese gelegentlich versäumst, betrachte dich aber als unterernährt, falls es normal wird, diese geistliche Mahlzeit auszulassen. Oder wie noch jemand anderes ein bisschen kürzer und prägnanter gesagt hat, lies deine Bibel, lies sie viel, lies sie regelmäßig, lies sie ganz. Und such dir auf diesem Weg Verbündete. Ja, hier im Text wurde auch erklärt und beides zusammen ist wichtig, sich alleine mit Dingen auseinandersetzen, aber auch gemeinsam um die Umsetzung zu ringen. Deswegen ist es gut, Zweierschaftspartner, Kleingruppen zu haben und dann gibt es natürlich auch noch so viele Hilfen und Apps und Online-Pläne und Erklärungen, die uns alle dabei helfen können. Was immer wir uns vornehmen, mach es konkret und fang an, es umzusetzen. Ich habe schon gesagt, das wird nicht immer das absolute Aha-Erlebnis sein. Es kommt eben auch noch die Komponente dazu, dass Gott durch seinen Geist diese besonderen Momente schenkt, wo er uns besonders anspricht und ansprechen möchte. Aber die Erwartungshaltung, hier möchte Gott reden und ich vertraue darauf, dass sein Geist mir das, was er sagt, aufschließt. Das ist der Punkt, den wir von unserer Seite beitragen können, dass wir mit ihm rechnen. Und je öfter wir diese Begegnung suchen, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie auch haben. Und wir wollen diese Erwartungshaltung auch für uns als Gemeinde immer wieder neu entdecken. Wir wollen eben nicht aufhören, darin zu wachsen, das konkret werden zu lassen und dann auch zu ringen. Was bedeutet das für unseren Alltag? Und wo das passiert, dass wir das, was wir lesen, auch in unseren Alltag mit hineinbringen, da leben wir tatsächlich diesen Wert als eine Gemeinde, die sich an der Bibel orientiert. Was von allen Erweckungen aus der Geschichte zu lernen ist, ist diese kurze Beobachtung, dass Gott zu denen gekommen ist, die ihn ernstlich gesucht haben. Von daher wollen wir uns neu ausrichten lassen, auch umprogrammieren lassen, unsere Gedanken von seinem Wort und dann gemeinsam auch uns über das freuen, was wir lesen, das gemeinsam entdecken, dass wir diese Freude auch gemeinsam zum Ausdruck bringen. Und deshalb finde ich es auch total passend, dass wir an diesem Tag, passend zu diesem Text, nachher, nach dem Gottesdienst, gemeinsam Mittagessen feiern, dass wir gemeinsam essen und diese Anweisung, Nehemia 8, Vers 10, geht hin und esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, dass wir die nachher auch gemeinsam gleich praktisch werden lassen können. Amen.